einer neuen Folge von Feldstudie, dem etwas anderen Jagdpodcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch dabei, mit dem ich gleich ungeschnitten und ungeschönt über das rede, was Jäger wirklich bewegt. Und zwar ist Jagd mehr als nur Schießen, deswegen umso interessanter, dass ich heute einen Schießtrainer bei mir habe, sondern für mich ist Jagd vor allem eine Frage der Persönlichkeit, der Ethik und natürlich der Einstellung dahinter. Deswegen darfst du dich einmal vorstellen, lieber Christian, damit ich es nicht noch weiter spannend mache. Schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Claudia, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Mein Name ist Christian Bender. Ich bin inzwischen 47 Jahre jung. Das sage ich deswegen, weil die Jagd seit 31 Jahren, also seit meinem 16. Lebensjahr, zu meinem Leben gehört. Also zwei Drittel meines Lebens ausmacht. Ich glaube, das kann man als roten Faden bezeichnen.
Ich liebe es ja immer zu sagen, du jagst länger, als ich überhaupt lebe.
Stimmt ja, du bist, stimmt ja. Ja, richtig, genau. Wir haben ja ein paar Jahre zwischen uns, genau, richtig. Ja, genau. Ich jage schon länger als du lebst. Wobei ich eben auch sagen muss, die ersten Jahre war ich nur ein Jagdscheininhaber, bis ich wirklich zum Jäger geworden bin. Das ist halt eine Reise. Nur weil man Jagdschein ist man ja nicht automatisch ein Jäger. Darf man auch nicht vergessen. Dafür gibt es natürlich auch Menschen, die sind schon lange Jäger und machen dann erst den Jagdschein. Darf man auch nicht, also
Ja,
so.
weil es ja
Ja.
ganz oft ist, nur weil ich etwas lange mache, mache ich es automatisch gut. Das ist ja manchmal so ein bisschen das
Ja,
Mantra.
das ist richtig. Es hat mal jemand zu mir gesagt, und dann hat mich die Jagd gefunden. Das fand ich eine sehr, sehr schöne, also es war ein älterer Herr, das fand ich einen sehr, sehr schönen Ausdruck. So insgesamt. Mich hat die Jagd und die Natur schon sehr, sehr früh gefunden. Also meine Mutter kommt aus Norddeutschland vom Bauernhof und ich habe immer sehr, sehr viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht. Und für mich war halt Natur und Tiere und Bauernhof und auch die Jagd um den Bauernhof herum, weil mein Onkel sein Revier um den Bauernhof herum hatte, war für mich eigentlich so fester Bestandteil des Aufwachsens. Und deswegen, genau richtig. Aber ich schweife ab. Und ja. Du hast mich eben als Schießtrainer vorgestellt. Genau, ich bin Schießausbilder und Coach. Und ich helfe Jägern und auch anderen Waffenträgern, aus Schüssen Treffer zu machen. Das
Sehr gut.
wiederholt und mit System und speziell ihre Werkzeuge stressfrei, sicher und bestimmungsgemäß handhaben zu können, was eben halt gerade in unübersichtlichen Situationen extrem, extrem wichtig ist. Im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig.
Definitiv. Ich erzähle auch immer so ein bisschen gern, woher ich meine Gäste kenne. Und das ist ja eigentlich lustig. Wir kennen uns ja eigentlich aus einem anderen Podcast, ne? Mal
Richtig.
ganz, ganz, ganz im Ursprung. Bevor ich überhaupt noch auf sozialen Medien war, hatte ich schon einen Podcast. Den gibt es leider nicht mehr, weil das so eine Sache zwischen mir und meinem Ex-Mann war. Aber da kennen wir uns eigentlich her. Und da muss man ja auch dazu sagen, mittlerweile arbeiten wir auch sehr eng zusammen.
Ja,
Ich selbst.
Weil wir uns ja extrem ergänzen. Ja. Genau.
Das hast du auf jeden Fall schön gesagt, dass wir da noch den professionellen Schießteil mit drin haben. Sag ich gerne. Okay, du hast schon die eine Frage gut vorweggenommen, nämlich wo beziehungsweise wie du zum Jagen gekommen bist. Ich würde das jetzt einfach mal einordnen als von Kindheit mit angegeben über Familie, so wie sich das angehört hat.
Genau.
Oder dann noch irgendein Fakt.
Also wirklich, also über die entferntere Familie. Ne? Geboren und aufgewachsen bin ich in Düsseldorf. Zwar auch naturnah, allerdings meine Eltern keine Jäger oder Jagdscheininhaber, sondern die Verbindung zur Natur schon 500 Kilometer weg. Die Familie an der Nord, an der nicht Nord, an der Ostsee. Ja. Aber ich war immer draußen als Kind. Wir haben den Wald hinterm Haus gehabt. Ich war immer Buden bauen, Stöcke schnitzen, Feuer machen. Alles, was man eben halt so macht. Und ja, genau, auf dem Bauernhof das ganze Zeug. Ich habe auch beim Schlachten geholfen und was nicht alles. Also ich kann man schon sagen, glaube ich, ne, von mehr oder weniger klein auf.
Sehr cool. Dann würde ich mal einsteigen in unsere Fragen für dich zum Ablauf. Ich stelle jedem meiner Podcast-Gäste dieselben Fragen, weil mein großer Plan ist einfach, ungeschnitten, ungeschönt darzustellen, wie Jäger wirklich sind, was für Charaktere und Persönlichkeiten dahinter stehen Und da macht man das einfach so vom Verfahren her, dass jeder dieselben Fragen beantworten muss. Und dann ergibt das hoffentlich ein großes Gesamtbild, was natürlich bestimmt auch spannend wird, wie das dann aussieht. Da du jetzt eh noch in der Vorproduktion bist, hast du dir logischerweise noch keine Folge angehört, weißt also nicht, was auf dich zukommt. Aber antworte einfach frei raus. Wie gesagt, ich schneide das nicht, wenn du irgendwelche beleidigenden Wörter sagst, dann bleiben die auch drin. Aber ich glaube, Podcast ist da am wenigsten restriktiv. Genau. Wir gehen rein in jagdlicher Werdegang und prägende Momente. Was würdest du sagen, war bis jetzt dein prägendster Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Der prägendste Moment in meiner jagdlichen Laufbahn war der nach wie vor der erste Bock, den ich erlegt habe, mit dem, wie es passiert ist, was passiert ist. Und dann, ja doch, das war der prägendste Moment. Und dann gab es noch einen zweiten prägenden Moment, der ähnlich war.
Magst du die Geschichte teilen?
Gerne. Der erste Bock, den ich erlegt habe, da war ich 18, also 2 Jahre, nachdem ich den Jagdschein in Empfang genommen hatte. Der erste Bock, den ich erlegt habe, das war bei meinem Onkel in Schleswig-Holstein. Den habe ich geschossen im Rübenfeld und der ging auch sofort runter. Also er ging nieder und ich war allein im Feld. Und dann war ich natürlich erstmal geschockt. Puh, ich habe gerade ein Tier getötet. Dann bin ich dorthin und dann lebte der dummerweise noch. Das war ein schlechter Schuss, weil ich habe den Abzug von meiner jungjägergerechten 300 Winmark auch schön durchgerissen, weil ich natürlich, wie die meisten anderen, auch das nicht richtig gelernt habe während der Jagdscheinausbildung. Und dann lebte der noch. Ne? Und dann ruppte er so irgendwie vorwurfsvoll den Kopf. Also das war die Wahrnehmung. Und schaute mir halt nochmal so in die Augen, als ich dann dran war. Ne? Und das hat mich, das, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das war natürlich grauenvoll. Ich meine, ich war zarte 18 und dann stand ich da mit meiner Büchse und meinem Messer und aber meiner Pistole, die ich damals auch schon hatte, meine treue Glock 17. Und dann habe ich tatsächlich nicht lange gezögert, habe die Pistole gezogen und habe ihm zweimal auf den Träger geschossen. So. Und dann war Ruhe. Dann habe ich die Pistole weggesteckt und habe ich erstmal angefangen zu heulen, weil ich dann die ganze Szene erstmal verarbeitet habe. Ne? So. Und ja, so, das hat mich natürlich extrem geprägt, das ist ja klar.
Glaube ich.
Weil das ist mir auch erst lange Jahre später eben aufgefallen. Was wäre gewesen, wenn ich die Pistole nicht dabei gehabt hätte? Hätte ich mit der Büchse draufgeschossen aus 2 Meter mit der 300 Winmark? Wer weiß, was da passiert wäre? Knalltrauma wäre das Geringste gewesen bei mir. Hätte ich angefangen, da mit dem Messer rumzuarbeiten, was ich natürlich auch nicht gelernt habe. Richtig. Und was für das Tier hundertprozentig noch qualvoller gewesen wäre. Ich meine, der hat ja eh schon gelitten. Keine Ahnung, vielleicht wäre ich heute Veganer, Vegetarier, ich weiß es nicht, vielleicht würde ich nicht mehr jagen, irgendwas, man weiß es nicht. Für das Tier wäre es jedenfalls auch nicht cool gewesen. Und speziell die Messerlösung nicht. Ne? So, also war ich halt extrem froh, dass ich die Pistole dabei hatte. Und ich habe auch schon während der Jagdscheinausbildung damals schon diese ganzen Märchen gehört. Kurzwaffe brauchst du nicht, liegt eh nur im Schrank und bla bla bla. Das habe ich nie gekauft, diese Argumentation. Ne? So, insgesamt. Also das war für mich extrem prägend. Ja, den Geschmack von diesem Bock, den habe ich heute noch im Mund und das Aroma in der Nase.
Ja, also ich finde die Geschichte, also danke, dass du sie so mit uns teilst, so öffentlich, vielen Dank. Also ich verstehe, dass die prägend ist. Also zu 100%. Na, auch wenn du vorhin gesagt hast, okay, dann habe ich der Bock angeschaut, eigene Wahrnehmung, aber das sind genau diese Nuancen, die halt die Jagd so ausmachen, ne? Und das, was da passiert und diese Emotionalität, die dahinter hängt. Na, wir gehen ja nicht raus mit dem Ziel, dass ich jetzt irgendwie ein Tier verletze, sondern mit dem Ziel, dass ich es schmerzfrei oder so gut es geht, schmerzfrei erlege, um ja ohne schlechtes Gewissen, sage ich jetzt mal, Fleisch essen zu können. Und das ist halt der Punkt, ne, wo du dann im ersten Moment wahrscheinlich das Gefühl hast, ich habe total versagt, aber ich muss jetzt irgendwie das Ganze retten. Und dann noch klar bei Sinnen und beim Verstand bleiben, um einfach Schadensbegrenzung zu betreiben.
Ja, das hast du super, ja, das hast du super zusammengefasst. Also in dem Augenblick handlungsfähig zu bleiben und dann durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist nun mal so, wenn beim ersten Mal direkt was schief geht, sage ich jetzt mal so, oder entgegen der Erwartung, denn Sterben dauert immer, selbst ein perfekter Herzschuss dauert ja nun mal, bis das Tier. Es ist nun mal so, das wird leider auch nicht ordentlich behandelt in der Jagdscheinausbildung, wie Sterben wirklich funktioniert. Und dann wird sich auch einmal gewundert über Fluchtstrecken und sonst was alles, was eigentlich das Normalste von der Welt ist. Ja, ist eher ein Wunder, wenn ein Tier im
Liegen
Knall
bleibt.
liegt. Ne? Aber gut, egal. Ich weiß tatsächlich nicht, also ich weiß tatsächlich bis heute nicht, warum, wieso. Aber ich habe ja damals dann sehr konsequent gehandelt. Also ich habe nicht großartig lange nachgedacht. Ich habe die Pistole gezogen, weil nächste Distanz. Ich habe die Pistole gezogen und halt sofort geschossen. Ja. Und auch getroffen. So, also ein kurzer Augenblick, oh Mist. Und dann aber halt durchgezogen. Das war eine, heute würde man das neumodische Wort Mindset benutzen. Das war also eine Mindset-Sache. Gott sei Dank hatte ich da in dem Augenblick die richtige innere Einstellung.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ja, und das ist halt das, ich meine, das ist jetzt viele, viele Jahre her. Viele, viele Jahre her. Also jetzt will ich dich nicht, du bist so alt und so. Aber das sind halt grundlegende Sachen, die sich nicht ändern.
Ja, im
Und
Sommer ist es 29 Jahre, ja. Krass, ne?
ja, krass. Ja, danke fürs Teilen auf jeden Fall. Super spannend und ich finde, diese Geschichte verdeutlicht wirklich, was hinter der Jagd steht. Nicht im Sinne von, was wir wie machen, sondern was das halt einfach für eine psychische Anstrengung ist oder sein kann. Und
Ja.
das finde ich das absolut Spannende daran. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Die ist relativ ähnlich, aber natürlich nicht dieselbe. Gibt es eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Das ist ja ein Prozess. Ich kann jetzt ja auf 31 Jahre zurückblicken inzwischen. Da gab es natürlich immer wieder Situationen und Dinge, die mich beeinflusst haben. Ich hatte tatsächlich eine Situation auch wieder dort oben im Norden. War ich mit meinem Cousin unterwegs, wir haben auf dem Morgenansitz. Wir saßen an unterschiedlichen Stellen im Wald an. Auf einmal höre ich relativ schnell hintereinander, also relativ schnell hintereinander, fünf Schüsse, ne? So. Und dachte ich mir so, okay, wow, was ist da los? Und dann kurze Zeit darauf später vibrierte mein Telefon. Das war noch so Nokia irgendwie irgendwas, ne? Also für die jüngere Audienz, es gab auch mal Handys ohne Touchscreen. So eins war das noch.
Backstein.
Stein, genau,
Aber
richtig so.
Antenne hat es keine mehr, oder?
Nee, es hatte tatsächlich keine Antenne. Es war eins der ersten ohne Antenne. Ich glaube, es so ein 6310 oder so. Ja, genau. Dafür hat es 2 Wochen Akkulaufzeit gehabt. Naja, egal. Und rief ein Cousin mich an, sagte, Christian, muss abbauen, muss nach vorne kommen, muss noch einen Fangschuss geben. Ich so, oh, okay, gut, ich habe keine Munition mehr. Gut. Also er war auf dem Rückweg zum Auto und hat dann halt tatsächlich 2 Stücke Rehwild und 3 Stücke Dammwild geschossen. Und hatte dann keine Munition mehr. Und der Dammschaufler, der war zwar tödlich getroffen, aber der hatte halt auch noch so mit dem, der hat immer halt noch wieder das Haupt gehoben, ne? So. Das war ich glaube, eines der 2 Male, wo ich meine Kurzwaffe nicht dabei hatte. Aus welchem Grund auch immer. Und dann musste ich mit meiner Langwaffe einen Fangschuss geben. Dann habe ich Zielfernrohr abgenommen. Und der Dammschaufler, der lag gegen so einen Erdwall. Und dann habe ich da tatsächlich damals auch wieder, das wäre die nächste Evolution des jungen Jägers, die 300 Windmark durch eine 868S ersetzt, ne? Vollkommen hirnrissig. Dann habe ich dem auf den Träger geschossen mit über Kimme und Korn dann. Und da haben mir 3, 4 Tage dann die Ohren geklingelt, weil das Ding natürlich höllisch laut war, auch mit Mündungsbremse vorne dran. Dann gegen diesen Erdwall, der natürlich den Schall auch nochmal komplett reflektiert hat. Da
Schön.
kann ich einfach auch nur froh sein, dass da nicht irgendwo noch ein Stein unter dem Stück lag oder was auch immer. Also aus 2 Metern mit der langen Waffe, so fantastisch. Ne? Und das war auch für mich lebensgefährlich. Ne? Weiß ich heute alles. Ne? So. Genau. Und das hat mich auch entsprechend geprägt, dass ich seitdem nie wieder ohne die volle Ausrüstung rausgegangen bin. Und ja, das ist eine Sache. Und ich meine, ich könnte jetzt von vielen weiteren prägenden Momenten sprechen, aber das war auch einer die mich am meisten geprägt haben.
Ja,
Ne?
glaube ich. Also es klingt nach einem wilden Ansatz, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und das ist ja das, war, da kann man viel Prägung mitnehmen. Und gerade wenn du sagst, okay, ich hätte keine andere Möglichkeit, da irgendwie zu handeln. So, und im Nachhinein, na, da sind wir wieder bei diesem Themenpunkt Handlungssicherheit, ne? Du hast dann im
Ja.
Moment absolute Schadensbegrenzung betrieben, ne?
Genau,
Hast
ja.
den Fangschuss angetragen und im Nachhinein, dann kommt erstmal dieses Gewissen, dieses, oh, was habe ich da eigentlich getan? Und das war ja lebensgefährlich, ne? Und das ist ja eine Falle, in die viele Leute immer wieder tappen, ja? Weil ab
Ja.
dem Moment, wenn, ich sage mal, unübersichtliche Situation, dann, okay, ich habe hier ein leidendes Tier, ich will das beenden, ne? So ein Wertekampf dann entsteht, der sagt, ich muss jetzt handeln. Und dann der Punkt aber kommt, ne? Abläufe, die wir in einer normalen Situation niemals machen würden, über Bord zu werfen.
Ja, genau richtig. Ich meine, der Fehler war natürlich bei mir, weil kurz war nicht dabei. Ne? So, das war so. Und dann hast du ja nur so Dammschaufler, der hatte halt auch Schaufeln. Da gehst also
Gehst du nicht einfach hin? Ja.
diese Thematik, nimm mir das Messer von den ganzen Stammtischwissenschaftlern. Ja, herzlichen Glückwunsch. War eh nicht drin gewesen. Und ich wusste auch nicht, wie gesagt, ne?
Na,
Wie geht
ja.
es so? Ich hatte auch gar kein Messer dabei, was lang genug gewesen wäre. Also von daher, ne, so alles Makulatur. Aber wenn du nur einen Hammer hast, ist auch jedes Problem automatisch ein Nagel. Und ich hatte ja nur einen Hammer, ich hatte ja nur die lange Waffe und als einziger noch Munition. So, also ganz ehrlich, so, es gab keine andere Möglichkeit. So. Und die fehlende Handlungsmöglichkeit war in dem Fall die ungenügende Ausrüstung.
Ja.
Also, warum auch immer ich die Pistole nicht dabei hatte, ich weiß es nicht. Es gab keinen vernünftigen Grund dafür.
Ja. Jetzt können wir froh sein, dass ihr beide mit dem blauen Auge, sage ich mal, davon gekommen seid, ne? Und nichts passiert
Ja,
ist.
absolut.
Außer die Prägung, die ja wahrscheinlich da gar nicht mal schlecht ist. Na, das sind ja diese Erlebnisse. Und ich kenne es ja zuhauf. Dieser Punkt, warum soll ich eine Kurzwaffe nehmen? Man sieht ja aus wie Rambo, bliblablub, sag mal all das drum und dran. Aber ich war halt auch schon mal in so einer Situation, wo ich mir dachte, hätte ich sie jetzt nicht dabei, hätte ich ein Problem. Und das muss man sagen, gleich 3 Monate, nachdem ich meinen Jagdschein hatte.
Ach, guck mal, du
Und
auch. Ja.
ja, war ein Verkehrsunfall, an dem ich nur vorbeigefahren bin, aber trotzdem. Ja, das sind so Momente. In einer anderen Situation wäre es, oder ohne die Kurzwaffe hätte ich wahrscheinlich eine sehr unangenehme Situation erlebt, die so
Ja.
schon unangenehm war. Das ist der
Man hört
Punkt.
auch immer.
Ich sehe, es wird eine kontroverse Folge.
Wieso kontrovers? Weißt du, ich meine, es trauen sich immer mehr Jäger raus. Ich kriege ja so viele Nachrichten und Anrufe und der Austausch wird immer intensiver und Gott sei Dank, und es so viele, die auch einfach zugeben, oh, dann habe ich das mit dem Messer gemacht, wie sie es mir alle gesagt haben, und das ist doch einfach nur Mist und das ist grauenvoll, das vergesse ich nie wieder, das will ich nie wieder haben. Warum erzählen die einem in der Jagdschule, man braucht keine Kurzwaffe und dieser ganze Mist, ne? Ja. Also, es trauen sich einfach immer mehr. Und ich glaube, das ist auch gut, dass wir entsprechende Aufklärung betreiben. Sonst
Definitiv.
bleiben diese Mythen einfach, sonst bleiben diese Mythen weiterhin Fakten. Und das sind sie nun mal nicht. Es ist ein Mythos, dass der Jäger keine Kurzwaffen braucht, wo der herkommt und so weiter. Andere Geschichte. Aber ne, deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
Ja. Nee, finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Lass uns mal weitergehen
Ja,
zum
bitte.
Oberpunkt Ethik und Verantwortung in der Jagd.
Ja.
Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wo würdest du dich einordnen?
Für mich, ist gut. Ich denke, ich nehme aus Passion meine Verantwortung wahr.
Du darfst auch
Ja.
beides sagen, ja.
Ja, es ist so, ne? Ich nehme aus Passion meine Verantwortung wahr. Das liegt auch in meiner Persönlichkeit begründet irgendwo. Ich bin unheimlich verantwortungsbewusster Mensch. Ich hab auch in meinem Leben schon nicht immer nur in voller Verantwortung gehandelt. Das bin ich mir bewusst in verschiedensten Lebensbereichen. Aber im Grunde genommen bin ich ein sehr, sehr verantwortungsbewusster und verantwortungsvoller Mensch. Ich denke, dass wir als Menschen, die eben halt mit der Natur leben, mit ihr in Einklang leben müssen, geht nicht anders. Wir sind in einer interdependenten Welt. Und die Jagd und alles, was damit zu tun hat, alle Bereiche, zu der auch jetzt mein Spezialbereich, das ganze Thema der Waffenhandel und das Schießwesen und so weiter gehört, sind ja, Bereiche unserer Bereiche sind Mittel oder Mittel und Wege, um diese Verantwortung gegenüber der Natur wahrnehmen zu können. So, also das heißt, für mich ist die Jagd eine Möglichkeit, meine Verantwortung im Leben gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Natur, gegenüber der Welt wahrzunehmen. Das mache ich mit Passion.
Sehr schön beschrieben.
Ja, danke.
Gibt es denn eine bestimmte... Möchtest du was ergänzen?
Nee, ich würde die Frage, das ist eine spontane Antwort auf die Fragen, deswegen vielleicht, also manchmal muss ich drüber nachdenken.
Gar kein Problem. Das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache. Gibt es einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Ja. Die Verantwortung der Kreatur gegenüber. Die Verantwortung der Kreatur gegenüber. Das,
Verantwortung der Kreatur, in welchem Sinne?
die, also wenn ich schon ein, ich sage es mal ganz plakativ, ne, wenn ich schon ein, wenn ich ein Stück erlege, also wenn ich eins von, wenn ich ein Leben auslösche, dann muss ich das auch konsequent tun. Nicht so halbherzig und mit so einer Möchtegern-Romantik dahinter. Das ist auch wertungsfrei, muss man einfach mal sagen. Es ist einfach nur, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und dann muss ich es auch zu Ende bringen. Und zwar zu Ende bringen bis zur letzten Nanosekunde. Und eben auch wenn was schief geht. Auch wenn was schief geht. Und ob das eben halt beim Schuss vom Hochsitz aus ist oder eben halt, weiß nicht, wenn ich zum Verkehrsunfall gerufen werde, was auch immer, dann ist der Auftrag, dann ist da ja nun mal ein klarer Auftrag dahinter, ne? Ich mache Beute oder beim Verkehrsunfall muss ich Leiden beenden und dann muss ich das konsequent tun, dann muss ich auf eine gewisse Art und Weise umschalten. Und das ist in dem Fall, das ist für mich ein ethischer Grundsatz. Muss ich umschalten und in voller Konsequenz vorgehen.
Ich würde es mal einfach als konsequente Handlung beschreiben. Jetzt haben wir bei dir so ein bisschen durch deine zwei, ich sag mal, Anfangsgeschichten so den Fokus so ein bisschen auf Schadensbegrenzung. Danach, wie sieht es vor dem Schuss aus?
Natürlich. Das ist ja gut, dass du es sagst. Also ja, vor dem Schuss. Ich versuche immer ich versuche immer mein A-Game zu bringen, wie man so schön sagen würde auf Englisch, ne, mein A-Game. Also ich versuche immer immer in der bestmöglichen Leistungsbereitschaft zu sein, in der Verfassung, wo ich die bestmöglichste Leistung bringen kann. Ob das mental ist. Oder natürlich auch körperlich, ne? Also wenn ich jetzt merke, dass ich körperlich nicht fit bin, zum Beispiel, sollte ich vielleicht auch nicht auf den Hochsitz klettern, weil alles, was dann darauf aufbaut, ich sage jetzt mal, dann Schussabgabe, da geht ja auch mal was schief. Wenn ich aber körperlich schon angeschlagen bin und vielleicht nicht richtig nachgehen kann, dann wäre es konsequent, mich gar nicht erst in die Situation zu bringen, wo das auf mich zukommen kann. Also dann lasse ich es auf gut Deutsch sein. Wenn ich nicht fit bin, gehe ich nicht. Wenn ich mental angeschlagen bin, aus welchen Gründen auch immer, ob ich negativen Stress oder positiven Stress,
Ja.
ne, auch wenn man bis über beide Ohren verliebt ist, die Auswirkungen sind die gleichen, sage ich jetzt mal. So,
Konzentration leidet.
genau, ne, Konzentration leidet, Fokus leidet, ich bin vielleicht mental nicht in der richtigen Verfassung, sollte ich es auch sein lassen. Genau.
Wie
Und
sieht es denn mit Training aus? Damit ich mal das Kind beim Namen nenne.
ja, gut, das gehört für mich, also klar, Training, ne, Training sowieso. Das ist das, was ich meinte mit höchstem Stand der Leistungsbereitschaft. Also ich muss, das ist meine Pflicht und meine Verantwortung, auch der Kreatur gegenüber, mich auf einem maximal hohen Leistungslevel zu halten. Und zwar, weil auch unter Stress falle ich ja zurück auf mein niedrigstes Level. Und dieses niedrigste Level, das muss so hoch sein wie möglich, ja, dass ich eben halt spontan performen kann, so wie es notwendig ist. Das heißt, es sollte regelmäßiges Befassen mit diesem Thema Waffenhandhabung, Schießen, Treffen sein. Ja, regelmäßiges Befassen.
So
Auch
nicht
wenn es
nur
nur ein ganz,
einmal im
ganz, ganz.
Schießnachweis.
Ja, genau, einmal im Jahr mache ich einen Schießnachweis. Oder auch diese typischen Postings dann auf Social Media. Oh, zur Bockjagd. Habt ihr schon eure Waffe eingeschossen? Ja, verdammt nochmal, ich mache das ganze Jahr, doch nicht erst zur Bockjagd. Was soll das denn? Ja, oh, Drückjagdsaison beginnt. Wart ihr schon im Schießkino? Nein, ich gehe das ganze Jahr ins Schießkino. Was bildet ihr euch ein? Nur vor der Drückjagd mal so ein paar Schuss machen, zu machen. Das halte ich für unverantwortlich. Ich halte auch
Das
die Signalwirkung für vollkommen falsch. Jetzt beginnt die Drückjagdvorbereitung. Nein, der Jäger muss das ganze Jahr über vorbereitet sein. Punkt.
Da sind wir
Das
halt
halte
nicht nur
ich.
bei der Signalwirkung Social Media. Ich habe es jetzt erst wieder hier in der Jägerschaft gesehen. Am 29. April gemeinsames Anschießen der Waffen für die Bockjagd.
Peinlich. Einfach nur peinlich. Ja.
Das ist so ein bisschen, ja. Okay. Ich denke, wir sind da auf einem Nenner und haben noch mal ein bisschen Bedarf geschaffen, auf den Schiedsstand zu gehen, was ja immer gut ist. Themenpunkt Aufklärung.
Auch zu Hause. Auch zu Hause.
Oder auf.
Trockentraining.
Ja.
Ja.
Guter Punkt. Ich gestern erst ein Webinar zu. Lass uns mal weitergehen zu Herausforderungen, Extremsituationen. Wir haben jetzt von dir zwar schon Geschichten gehört, die auch herausfordernd und wahrscheinlich auch extrem waren. Trotzdem wäre jetzt wieder Storytime. Was war die herausforderndste Situation, die du bei der Jagd erlebt hast?
Die herausforderndste Situation, die ich auf der Jagd erlebt habe. Oh Mann.
Die Fragen, die gehen immer tiefer rein.
Ja, klar. Ich finde, ja, Jagd ist doch immer eine Herausforderung. Ist doch immer eine Herausforderung.
Das war aber
Jedes
nicht die
einzelne.
Frage.
Nein, ich weiß. Ich muss jetzt wirklich nachdenken. Ich muss jetzt wirklich nachdenken. Was war meine herausforderndste Situation? Die herausforderndste Situation. herausforderndste Situation war tatsächlich, das war tatsächlich in Australien. Mal. Das ist auch schon länger her, aber es war in Australien. Da wurde auf ein bisschen weitere Distanzen wurde auf etwas weitere Distanzen geschossen und dann musste man eben halt zum Bergen auch eine gewisse Distanz überbrücken durch unbekanntes Terrain im Gebüsch, im Busch, im Gebüsch, im Gebüsch, im Busch. Ja. Wahrscheinlich vergleichbar mit der oder vergleichbar mit der Bergjagd, nur dass eben halt dort auch noch relativ unbekannte Dinge lauern im Busch. Also deswegen halte ich mit kurzen Hosen und natürlich hohe Schuhe und so weiter. Herausfordernd für mich war in dem Augenblick, im Augenblick des Schusses oder der Schussabgabe, mich auf den Schuss zu konzentrieren und das vernünftig zu machen und nicht bereits mich mit der Bergung auseinanderzusetzen, weil ich ja wusste, okay, da geht's durch ein Terrain, wo Schlangen, Skorpione, etc. und so weiter und so fort sind. Also sprich, den Fokus zu halten, das fand ich relativ herausfordernd. Das fand ich relativ herausfordernd. Also rein vom Mentalen her, klingt jetzt vielleicht ein bisschen wischiwaschi, aber mein Gott, dann konzentriere ich doch. Ja, gut, dann konzentriere ich halt erstmal. Ne? So, du schwitzt, du hast Fliegen, du hast Zeug, was dir auf den Keks geht. Insgesamt sowieso schon mal. Ne?
Und gerade Australien, wo dich ja wirklich alles umbringen will.
Eben nicht will, aber kann. Die macht das ja nicht absichtlich, darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also, da kann dich jede Menge umbringen. Genau. Und das fand ich relativ herausfordernd vom mentalen Aspekt her. Wenn ich jetzt von den anderen beiden Geschichten weggehe, das waren harte Herausforderungen, weil ich da auch jeweils noch sehr, sehr jung war. Aber die will ich jetzt nicht wiederholen. Dann nochmal eine andere Geschichte rauspacken. So. Ja, genau. Und da hat es mir eben halt, da hat mir extremer Fokus einfach geholfen, in dem Augenblick und Schritt für Schritt vorzugehen. Wenn man denkt, okay, da ist ein Riesenberg, den kriege ich, der ist jetzt zu bewältigen, das geht ja auch für andere Lebensbereiche, ne, Lernen fürs Leben, konzentriere ich halt erstmal auf den nächsten Schritt. Und in dem Fall, nächster Schritt war, Visiereinrichtung in den Haltebereich, Abzug abkrümmen, sodass sich die Visiereinrichtung nicht aus dem Haltebereich bewegt, Knall, nachzielen, repetieren, nachzielen, fertig machen zur weiteren Schussabgabe. Und dann das Ding abspulen. So, hat auch funktioniert.
Da sieht man auch einfach, Herausforderungen treten halt auch in vielerlei Art auf, ne?
Total, total. Und vor allem, sie sind ja für jeden Menschen anders, weil wir alle unterschiedlich gestrickt sind. Weil wir alle unterschiedlich gestrickt sind, ne? Und in Situationen den Fokus zu halten oder die Ruhe zu bewahren.
Sehr
Ich
gut.
bin ja nicht. Ich bin ja lange Jahre Fallschirm gesprungen. Und das hat mich fokusmäßig sehr, sehr weitergebracht im Leben, sage ich
Glaube
jetzt
ich.
mal. Also, ich habe genau 800 gelockte Sprünge. Und da muss man ja schon sich ein bisschen fokussieren, damit du dann wieder zurück in die Packhalle laufen kannst auf deinen eigenen zwei Beinen halt. Ne?
Glaube ich.
Sonst.
Damit würde mich, also damit kannst du mich jagen. Das würde ich niemals in meinem ganzen Leben machen. Aber okay, wir haben viele herausfordernde Situationen, sowohl bei der Jagd als auch woanders. Wie ist das bei dir? Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Mit Druck an sich habe ich gelernt, ganz gut umzugehen, denke ich. Dadurch, dass ich mich regelmäßig selber auch Druck aussetze oder unter Druck setze, ob das jetzt das Schießen von Wettbewerben ist oder auch einfach das eigene Training. Also ich stecke mir Ziele, auf die ich dann eben hinarbeite, die ich versuche zu erreichen. Ich bin mir gegenüber mein größter Kritiker. Das ist auch, da muss ich auch noch dran arbeiten. Das weißt du auch aus unserer Zusammenarbeit, dass ich bin mir selber gegenüber ziemlich unverzeihlich. Und zwar zu sehr.
In der
Und zwar
Psychologie
zu
nennen wir
sehr.
das einen starken inneren Kritiker.
Ja, genau. Ich habe einen sehr, sehr starken inneren Kritiker. Also Druckfehlern und mit, was war das dritte? Kritik oder?
Kritische Momente.
Kritische Momente. Kritische Momente, mir gelingt es gut, in kritischen Momenten die Ruhe zu bewahren. Das konnte ich tatsächlich schon immer gut und das hat sich durch die Dinge, die ich so gemacht habe, und dann nehme ich jetzt auch mal wieder das Fallschirmspringen als gutes Beispiel. Ja, da musst du halt die Ruhe bewahren, ne? Sonst wird es kritisch. Speziell, wenn was schief geht, speziell wenn mal was schief geht. Ich hatte eben halt im Freifall auch den einen oder anderen, im Freifall oder auch in der Schirmfahrt den einen oder anderen Moment, der auch hätte brenzlig ausgehen können. Da musst du einfach die Ruhe bewahren. Musst du cool bleiben. Ansonsten ist in dem Fall auch einfach das Leben vorbei. Ne? So. Genau. Und dann, was wichtig ist, dass man immer einen entsprechenden Debrief macht, wenn die Situation vorbei ist, also Debrief, also eine entsprechende Nachlese und aktiv lernt. Also sich selber nochmal die Chance gibt, aus dem Erlebten zu lernen und sich weiterzuentwickeln, für den Fall, dass es nochmal auftritt oder dass was Schlimmeres auftritt, sondern da was Positives mitnehmen kann.
Also ich sehe bei dir, wir haben den Punkt lebenslanges Lernen. Ja, dieses, egal was es von diesen drei Sachen ist, ich lerne damit umzugehen oder ich lerne daraus. Na, wir haben den inneren Kritiker, benennen wir ihn mal nicht so böse, sagen wir mal einen selbstreflektiven Anteil, der meiner Meinung nach unabdingbar für die Jagd ist, weil jeder von uns kann ja nur dazu lernen. Jeder von uns kann sich ja nur verbessern. Dieser Punkt, auch wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Irgendwie so. Also das höre ich ganz stark bei dir raus.
Ja, definitiv. Ewiger Schüler bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Also eine Prozessorientierung und keine Ergebnisorientierung. Also dass ich immer versuche, das, was ich tue, immer besser zu tun, immer stetiger zu tun. Und wenn ich das entsprechend mache, dann komme ich automatisch, wenn ich diesen Weg immer gehe, dann komme ich automatisch immer auch immer ans Ziel. Ja.
Das
Oder
ist auch
ja.
eine schöne Überleitung tatsächlich. Wir haben uns schon viele, sag mal, Learnings mitgenommen. Kommen wir wieder zu fast schon Storytime. Was war die wichtigste Lektion, die du in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Wichtigste Lektion in meiner jagdlichen Laufbahn. Nicht geschossen ist auch gejagt. Nicht
Kurz und
geschossen ist.
knackig.
Ja, nicht geschossen ist auch gejagt.
Magst du es
Nicht
nochmal ein bisschen
geschossen.
ausführen?
Es ist wichtiger, den Finger. Ja, es ist wichtig. Also jeder Schuss, den du nicht machst, ist in Ordnung. Ja,
Absolut.
ist besser als gezwungen oder ich muss jetzt oder ist zu schießen, wenn man sich nicht wohlfühlt oder sich nicht sicher ist oder ein schlechtes Gefühl hat. Ich hatte auch Situationen, in denen ich geschossen habe und mich nicht und ich es vorher wusste, ich hätte es nicht tun sollen, ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Ich habe eine Nachsuche produziert in meinem Leben, das war genau die. Ich hätte nicht schießen sollen. Ich habe es trotzdem getan und gab eine nahe Nachsuche und ich hab den Bock nicht gefunden. Ja, so. Aber wir haben den Bock nicht gefunden. Wir haben Schweiß gefunden, aber wir haben den Bock nicht gefunden. Das war
Also.
natürlich totaler Mist. So. Boah, das hat mich auch halt natürlich hart an mir zweifeln lassen, ne? Aber ich bin eben halt in die Fehleranalyse gegangen und ich wusste genau, wo der Fehler ist und oder wo der Fehler war.
Ja, auch danke hier wieder für die Transparenz, dass du das erzählst. Und das ist ja eine dieser Sachen, die ich immer wieder anspreche. Die meisten Leute wissen nach einem Fehlschuss oder einem Krankschuss, woran es gelegen hat. Und das heißt ganz oft, dass sie es auch schon vorher wussten. Na, aber es kommen halt diese Faktoren rein, ob das eine Schusshast ist, ob das falscher Ehrgeiz ist, ob das falscher Druck ist, je nachdem. Die uns trotzdem dazu bewegen, Dinge zu tun, die wir gar nicht machen wollen. Ja, und der große Punkt ist halt, vorher einzugreifen, sich selbst zuzuhören, entweder zu korrigieren oder es halt zu lassen.
Genau richtig und ich meine, du kennst das Schema, nachdem ich ausbilde, den Regelkreis der Schussabgabe, der für jede Waffe gilt. Und wenn ich damals, also es ist halt alles lange her, ne? So damals, ich war ja damals, da bist noch kein Ausbilder, als das passiert ist. Aber wenn ich mich jetzt so dran zurückentsinne, denke ich mal, ey, wenn ich damals die Schablone, nach der ich halt inzwischen ausbilde, einfach vor Augen gehabt hätte und diese Checkliste abgearbeitet hätte, wäre mir aufgefallen, okay, Moment, dieser eine von den vier Punkten passt gerade nicht. Also ist auch ein präziser Schuss nicht möglich. Also nichts mit abkrümmen, ne? So. Ich hatte, das ist alles diese, ich sag mal, Leute, ich hab so viel Lehrgeld bezahlt für euch, das müsst ihr nicht auch noch selber bezahlen. So viel Erfahrung. gemacht, so viel Erfahrung gemacht. Und ja, wenn ich damals einfach diese, ja, ich sage, wenn ich damals diese Checkliste gehabt hätte, diesen Regelkreis gehabt hätte, hätte ich die Situation vermeiden können einfach. Ja.
Das ist ja auch ein schönes Learning, beziehungsweise eine schöne Lektion.
Ja, und was ich auch, und ich, es gibt manchmal so, ja, wenn du lang genug jagst, dann hast du mal eine Nachsuche oder hast du mal einen Fehlschuss. Ich gehe damit nicht konform. Ich sage, also so viele Dinge sind vermeidbar. Es ist viel mehr vermeidbar, als die meisten zugeben. Und man muss, wie du auch eben sagst, man muss in der Lage sein, zu reflektieren. Ne? So, es ist, wenn man Fehler macht, ist es okay, es ist in Ordnung, man muss sich da, man muss aber in der Lage sein, es einzusehen, zuzugeben, im Zwischenmenschlichen sich dafür zu entschuldigen. Und es beim nächsten Mal besser zu machen.
Sehr
Also
gut.
man muss sich auch selber die Chance dafür geben. Man muss sich auch selber die Chance dafür geben.
Was ich gut finde, was du gerade angesprochen hast, ne, dieses ja, gehört halt dazu. Da ist mir mittlerweile aufgefallen, die Leute sagen viel öfter, daneben schießen gehört dazu, als treffen gehört dazu.
Ja, das ist das Ding, ne? Für viele ist es so, die freuen sich über den Treffer. Ey, Leute, der Treffer muss der Normalzustand sein. Jetzt mal alle da draußen. Der Treffer ist der Normalzustand. Da gibt es keinen Grund, sich zu freuen. Das ist der Normalzustand. Der Fehlschuss, das ist die Anomalie.
Ja, da hören wir halt immer wieder, gehört dazu, ist es normal. Wer noch nicht daneben geschossen hat, hat noch nie richtig gejagt. Und das sind so Mythen, die sich
Ja.
wirklich halten. Ja, ist auch interessant, warum die Psychologie dahinter. Schreibe ich mal einen Post zu, woher das kommt, auch wenn dann wieder alle auf die Barrikaden gehen. Aber es ist halt super interessant, wo das herkommt. Wieder eine tolle Überleitung zur nächsten Frage. Gibt es ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ich war damals schon extrem kritisch gegenüber vielen Dingen, die so propagiert wurden und teilweise leider Gottes auch immer noch werden. Wie auch das, was du auch zum Beispiel gerade sagtest, mit so, wer lange genug jagt, der schießt mal daneben oder fehlt uns und sowas alles, keine Ahnung. Das haben wir ja damals schon gehört, da hat sich wenig weiterentwickelt, leider. Worüber denke ich heute anders als damals noch? Ich hatte damals schon genauso wenig Verständnis wie heute für viele Dinge, die in der Jagd leider Gottes zu finden sind. Und in der Einstellung der Menschen, was mich dieses gesamte Thema der Weitgerechtigkeit zum Beispiel, was immer so gerne nach außen getragen wird. Ne? Weitgerechtigkeit war damals schon. Meine Sichtweise ist zum größten Teil absolut gelebte Selbstgerechtigkeit. Denn die Weitgerechtigkeit bei den meisten Oberweitgerechten hört dort auf, wo die eigene Komfortzone aufhört. Ja. Und von daher, da ist dann auch mit Weitgerechtigkeit nicht viel her. Leider, ne, da gibt es leider nicht viel. Ich war damals schon extrem sensibel, was das Thema Tierleid und so weiter angeht. Ich bin es immer noch. Da hat sich nichts geändert. Ich bin dieser ganzen Möchtegern, die Weitgerechtigkeit stehe ich nach wie vor sehr, sehr kritisch gegenüber. Das ist eher noch schlimmer geworden, weil mir immer mehr Dinge auffallen. Ich sehe nach wie vor die Jagd als extrem wichtigen Teil der Gesellschaft, des gesellschaftlichen Lebens, der Verbundenheit zur Natur. Weil sagen, oh, eine Sache doch, wenn ich da jetzt gerade so schwadroniere, merke ich sehe den Jäger mehr denn je als extrem verantwortungsvolles Mitglied der Gesellschaft. Und diese Verantwortung kommt aus dem extremen Privileg, was wir nun mal haben als Jäger. Und da meine ich jetzt gar nicht das Privileg des Waffenbesitzes, sondern das Privileg, so mit der Natur leben und umgehen zu dürfen, können, wie wir es dürfen, oder dürfen, wie wir es können. Können wir es dürfen. Aber wir sind eben auch wirklich mit der Verantwortung, also mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Wie war das bei Spider-Man? Und ich finde, wir haben eben halt die Chance, wir haben wirklich eine Chance und die müssen wir nutzen. Eine Gesellschaft, die immer weiter von der Natur entrückt, täglich, immer weiter entrückt, wirklich durch unsere Vorbildfunktion, durch gelebte Vorbildfunktion, durch gelebtes, ja, als gelebte Vorbilder, wieder näher an die Natur ranzubringen. Verbindung zu verdeutlichen. Das sehe ich noch stärker als damals. Das war mir damals nicht so bewusst. Das ist mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden.
Sehr, sehr guter Punkt, ne? Also, das ist ja wieder das, die Gesellschaft entscheidet es ja, wo es mit der Jagd hingeht, ne? Solange wir in einer Demokratie leben, wird das auch nicht anders werden. Und die meisten Menschen sind nicht Jäger oder nicht Naturfreunde oder
Ja.
Städter. Ne?
Ja.
Super, super interessant. Du hast auch damit schon einen Teil der nächsten Frage vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ja, ich sehe die Herausforderung der immer weiter sinkenden gesellschaftlichen Akzeptanz durch, die meiner Ansicht nach allerdings auch stark politisch bedingt ist, leider Gottes. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und ich sehe gleichzeitig immer die Chance, dass wir Jäger durch unsere Vorbildfunktion, die wir nun mal haben, ob wir wollen oder nicht, wenn wir die vernünftig wahrnehmen, dann können wir die Gesellschaft positiv beeinflussen. Auf der einen Seite durch die Nähe zur Natur, aber eben auch einfach durch verantwortungsbewusstes Handeln. Verantwortungsbewusstes Handeln ist alles, was wir tun. Alles, was wir als Jäger nun mal tun und alles, wobei wir vor allem auch beobachtet werden und wir werden bei allem beobachtet. So. Und die einfachsten Angriffspunkte sind natürlich, wenn wir Kontakt mit dem Tier haben, wenn wir Kontakt mit dem Tier haben, also ob es der Erlegevorgang ist, ob es das wie auch immer geartete Beenden von Leid ist, zum Beispiel im Rahmen von einem Verkehrsunfall oder so, wenn man als Jäger dazu gerufen wird. Ob es Stadtjäger sind, was auch immer, alles, wo man bei beobachtet wird. Aber auch, ich sage ganz ehrlich, der Umgang mit Alkohol, das gesamte Auftreten in der Öffentlichkeit, speziell von jungen Nachwuchsjägern. Ich bin da sehr, sehr, sehr kritisch, was teilweise bei manchen Festivals passiert und so weiter. Das ist alles, das sind Chancen, die teilweise vertan werden. Dann teilweise das Festhalten an Festhalten von, das haben wir schon immer so gemacht, unter dem Deckmantel von irgendwelchen Traditionen und sowas alles. Bleiben wir auch mal beim Thema Waffenhandhabung, das ganze Schießwesen und so weiter. Wenn wir wollen, dass die Jagd wieder akzeptierter wird, dann müssen wir Jäger insgesamt professioneller auftreten. Wir müssen professioneller auftreten, wir müssen professionell wahrgenommen werden von anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Ob das einfach nur Bürger sind, ob das auch Behördenangehörige sind, mit denen wir teilweise nun mal auch zusammenarbeiten. Ich sage nur Verkehrsunfall. Ja, ich arbeite ja selbst auch mit entsprechenden Behörden zusammen und versuche dort wirklich die Brücke zu bilden zwischen Jägern und entsprechenden Behördenangehörigen, speziell jetzt beim Thema Verkehrsunfall mit Wildtierbeteiligung. Das sind alles große Herausforderungen, wo sich die Jagd weiterentwickeln muss, um der Gesellschaft, ja, um einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ne?
Sehr viele Punkte, die du da auf jeden Fall ansprichst, wo man definitiv ansetzen kann, und zwar jeder von uns.
Ja, na, wenn wir verantwortungsvoll mit gefährlichen Werkzeugen umgehen, ist das eine gute Vorbildfunktion. Das wirkt sich auch auf andere Lebensbereiche aus, mal so nebenbei. Also,
Definitiv.
ja.
Das Ganze bringt uns jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar, wenn du jetzt eine Botschaft an unsere Hörerschaft senden könntest, was würdest du denen mitgeben wollen?
Was möchte ich den Hörern mitgeben? Möchte den Hörern mitgeben, seid euch eures Privilegs bewusst und der damit verbundenen Verantwortung. Und zu der Verantwortung gehört, dass wir nicht stehen bleiben, sondern uns immer weiterentwickeln, dass wir stetig lernen, dass wir niemals den Schüler, die innere Einstellung des ewigen Schülers aufgeben. Hinterfragt Dinge. Hinterfragt Dinge. Und stellt euch kritischen Diskussionen, verbietet euch selber keine kritischen Fragen und bleibt Schüler, nehmt eure Verantwortung wahr, lasst uns als gute Vorbilder für den Rest der Gesellschaft wirken, bei allem, was wir tun.
Sehr tiefe Ratschläge, finde ich aber sehr gut. Da merkt man, ich hätte fast gesagt, da merkt man dein Alter. Bitte. Also, lieber Christian, danke, dass du da warst. Danke für deine ganzen ehrlichen und wirklich transparenten Antworten. Ich finde es super spannend oder fand super spannend, deine Perspektiven zu hören. Jetzt noch für dich. Magst du mal teilen, wo dich die Hörer finden können, erreichen können, deine Socials, je nachdem?
Natürlich, klar. Meine Website, kurzwaffenausbildung.de, unsere Website, schießausbildung.com. Ich habe einen YouTube-Kanal, Christian Bender, da findet ihr mich. Christian Bender, Kurzwaffenausbildung, glaube ich, könnt ihr bei YouTube suchen. Den Hashtag Kurzwaffenausbildung benutzen, auch ein paar andere, aber dann nehme ich auf jeden Fall. Dann Instagram, christian.bender.official. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene Facebook-Gruppe, muss man ein paar Fragen beantworten, weil ich nur möchte, dass dort wirklich ordentliche Menschen drin sind. Bei dir auch im Podcast natürlich.
Sehr gut. Sonst, du hast gerade schon gesagt, unsere Website ist jetzt ja kein Geheimnis, dass wir zusammenarbeiten. Wer sagt, Christian ist ein cooler Typ, ich bin cooler Typ, beziehungsweise heute fühle ich mich immer noch als Frau, ich bin eine coole Frau. Wir haben ein paar Events, die dieses Jahr noch kommen. Im Juni geht es nach Polen zum Long Range Marksmanship Camp. Da sind nicht mehr viele Plätze frei. Ich hoffe, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind da noch welche frei. Aber da könnt ihr mal reingucken. Das gab es auch eine extra Website, oder Christian?
Das ist bei mir auf der kurzwaffenausbildung.de und dann Kurse, Übersicht, Long Range. Da findet man das. Genau, das dreitägige Marksmanship Camp, wo wir bis zu 1200 Meter schießen können und wo jeder Jäger eben auch mal wirklich sich in seiner Ausrüstung austesten kann. Einfach nur, um hoffentlich festzustellen, boah, weite Schüsse auf Wild lasse ich sein. Aber es macht Spaß und ich bin in der Lage, auch auf 800 Meter, 900 Meter, 1000 Meter Ziele zu treffen. Das ist so Sinn der Sache, ne?
Ja, und natürlich Handlungsfähigkeit zu bewahren. Kurzwaffe ist auch noch dabei.
Kurzwaffe ist auch dabei, der zweite Büchse, wenn man möchte, ist dabei. Camping und Verpflegung ist mit drin. Gibt ja nur 20 Plätze. Also von daher, es ist ja eine kleine Veranstaltung. Insgesamt mit einem Team von 8 Leuten, die euch dann betreuen. Das wird geil. Ich freue mich drauf, Claudia.
Ich mich auch auf jeden Fall. Wird spannend. Sonst haben wir im November für alle, denen das zu spontan ist, nochmal eine Runde Mind Your Hand. Na, das ist unter www.schießausbildung.com, wo es einfach darum geht, ich sage jetzt mal einen Themenpunkt, aus der Komfortzone zu kommen und trotzdem handlungssicher zu sein und natürlich eine steile Lernkurve aufs Parkett zu legen.
Yes.
Genau. Ich mache das Ganze auch noch in die Shownotes, obwohl ich bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Vorproduktion noch nicht mal weiß, wo ich die Shownotes finde. Das wird alles irgendwie. Sonst, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert auf jeden Fall den Podcast, lasst eine Bewertung da, bestenfalls natürlich eine gute. Teilt es mit Leuten, die sagt, okay, das, was der Christian heute erzählt hat, das, was die Claudia da erzählt, ist interessant, betrifft uns alle. Kommt auf die Seminare, kommt aus eurer Komfortzone und ich freue mich auf die nächste Folge und sage in dem Sinne, macht's gut so lang.
Tschüss.
Ciao.